alles doof. Das, was ihr hier nicht alles lesen könnt, das ist hier ein bisschen karikiert. Ich doof, Predigt doof, Projektgruppen und Seminare doof, Taufe doof, Gemeinde doof, Alltag doof, Sündenvergebung doof. Alles doof ohne Jesus. So ging es den Menschen. Ein Gerücht machte die Runde. Vor einiger Zeit machte auch ein Gerücht die Runde. Donnerstagabends, als ich von der Sitzung nach Hause kam, es muss so kurz vor 11 gewesen sein, dachte ich, guck nochmal aufs Handy in Ruhe, habe vieles nicht mitgekriegt, guck auf die News des Tages, hieß es, Julian Nagelsmann wird nicht mehr Trainer vom FC Bayern München sein. Interessant, dachte ich. Ach, das ist wieder irgendeiner von den Italienern oder so, der schreibt da irgendwas, das wird wahrscheinlich gar nicht stimmen. Und dann kam eins nach dem anderen, ein Bericht nach dem anderen, dann kam es aus seriöser Quelle dazu. Und am nächsten Tag war es soweit. Julian Nagelsmann wurde freigestellt. Und ein neuer Trainer war auch schon da. Da machte ein Gerücht die Runde. Damals auch. Viele Berichte kommen zusammen. Und da sind wir wieder bei dem Spruch vom Beginn. Nicht das Wort trägt und schafft die Auferstehung, sondern die faktische Auferstehung schafft und trägt das sie bezeugende Wort. Wenn da bei den Berichten nur dran stand, Julian Nagelsmann wurde entlassen oder freigestellt, aber es wäre gar nicht so gewesen, wäre es völlig egal gewesen, dass es irgendwo steht. Es hätte ein bisschen die Runde gemacht, es wäre ein bisschen aufgewirbelt, vielleicht hätte es mal wieder beim FC Hollywood, FC Bayern München wieder ein bisschen was umgetrieben, aber sonst wäre da nicht so viel passiert. Aber dieses Gerücht, das hat sich dann als wahr erwiesen. Das machte die Runde und das machte auch so ein bisschen Hoffnung für den einen, für die ein oder andere. Jesus von Nazareth sei auferstanden. Mann, das hat man noch nicht erlebt, dass jemand von den Toten auferweckt worden ist. Diese schöne Karikatur passt in unsere moderne Zeit. Vielleicht könnt ihr es direkt übersetzen. Man muss manchmal auch einfach nur in den Status oder in die Story der Leute gucken, dann sieht man, was eigentlich gerade so passiert. Oh, er ist gar nicht da. Warte mal, er änderte seinen Status in er ist auferstanden oder auferstanden. Also Statusveränderung heißt jetzt auferstanden. So wird man heute vielleicht das rauskriegen. Da kommt eine Nachricht und meistens ist es ja auch so, dass was gepostet wird, was da geschrieben wird, das entspricht nicht immer der Wahrheit, aber irgendwo und irgendwann ist es passiert. So hätten vielleicht die Leute damals am Grab gestanden, geguckt. Oh, lass mal Tablet schauen. Ja, Jesus hat seinen Status verändert. Auferstanden. Könnte so passiert sein. Ist es natürlich nicht. Aber manches Mal geht man ja mit den Dingen um die Auferstehung genauso um. Es könnte passiert sein, muss aber nicht. Wie gut, dass unser Glaube nicht auf solchen Vermutungen fußt und basiert. Ich glaube, da könnte ich meinen Glauben gerade wieder einpacken und gehen. Dann brauche ich auch nichts mehr zu predigen, habe ich gar nichts zu predigen. Gut, dass dahinter historische Tatsachen stehen. Dass man heute bis zum heutigen Tag unheimlich viel auch erforscht hat, dass eben sowohl die Kreuzigung stattgefunden hat. In den 70er, 80er Jahren war man da auch nicht so ganz sicher. Und dann hat sich eine ganze Association, einen ganzen Verband in Amerika angefangen, zusammengetan von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und haben herausgefunden, haben sich die ganzen Schriften angeschaut und die Schriften, die Papiri der damaligen Zeit, kann man ja überall in aller Welt lesen. Die sind ja ausgestellt in Museen, in Dublin gibt es eins und in anderen Städten dieser Welt. Das sind alles keine Geheimnisse, nicht irgendwie sektiererische Dinge, die irgendwo im Keller irgendwo lagern und die man irgendwie nur mit ganz besonderem Einlass bekommen kann. Nein, die sind ausgestellt in den Museen, was damals passiert ist. Das sind Dokumente, erforscht, bezeugt, begründet. Unser Glaube ist begründet darin, dass etwas geschehen ist. Er ist wahrhaftig auferstehen, verstanden. Deshalb ist Auferstehung mehr als nur eine bloße Glaubensfrage. Je nachdem, wie man Glaube auch versteht. Ist da wirklich was dran, fragt sich der eine oder andere. Ist es nicht mehr als ein Gerücht, vielleicht damals? Der entscheidende Sieg geschieht nicht in der Siegesnachricht, heißt es weiter in dem Zitat, sondern die Siegesnachricht ist nur möglich, weil der Sieg tatsächlich errungen wurde. Nur wenn, da sind wir wieder beim General, wenn der gesehen hat, der Sieg ist errungen, dann macht es auch Sinn, dass er gerufen hat, es ist vollbracht. Ihr könnt euch zurückziehen, kommt, es ist geschafft, es ist vollendet, der Sieg ist errungen. sonst macht die Nachricht nicht so viel Sinn. Das sind dann nur bloße, leere Worte. Die Engel sagten ja zu den Frauen damals, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ihr seid hier falsch. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Was macht ihr hier am leeren Grab? Was macht ihr am Grab? Jesus ist auferstanden. Und die Engel machen auch deutlich, und das ist ja auch was Schönes, was die Menschen damals aufgeschrieben haben, erinnert euch an das, was Jesus zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Also das ist schon eine Weile her. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Menschen, die voller Schuld sind. Er muss am Kreuz sterben, aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Auch das kann man alles nachprüfen, nachlesen. Das sind keine Vermutungen. Und die Erinnerungsnotiz, die zieht bei den Frauen. Die gehen los, sie sind voller Eile, sie wollen das allen sagen. Sie wollen es denen sagen, die ihnen am nächsten sind. Und was passiert? Nämlich das, was heute auch passiert. Das haben die Engel gesagt, haben die Frauen gesagt. Das haben die Engel gesagt. Ja, die Männer gucken sich an und sagen, ja, Geschwätz. Das passiert. Sie hielten es für ein Gerücht. Sie hielten es für ein Geschwätz. Sie hielten es für Tratsch, was da passiert ist. Wenn man da weiterschaut. Er ist nicht hier. In Lukas 24, 9 bis 11, da lesen wir weiter. Die Frauen kehrten zurück und berichteten alles den Elfen und den anderen Anwesenden. Die Elfen haben nichts mit Herr der Ringe oder sonstigen Fantasiefiguren zu tun. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jesus, des Jakobus und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz. Ich habe hier noch dazu geschrieben, was man auch übersetzen könnte, Märchen. Eine Story vom Pferd, würden wir heute vielleicht sagen. Sie glaubten ihnen nicht. Die Gründe könnten unterschiedlich sein. Vielleicht waren sie so in ihrer Trauer und ihrer Verzweiflung und diesem, ohne Jesus ist alles doof, da kann ja auch nichts mehr sein. Vielleicht waren sie so drin. Schließlich ist ihr Lehrer, ihr Meister gestorben und er war weg. Und wie das ist nach dem Verlust eines Menschen, den man sehr geliebt hat, da ist die Welt, sieht nicht mehr so aus, wie sie vorher ausgesehen hat. Da helfen auch gute Sprüche nicht und da helfen auch schöne Worte nichts. Und dann kann man auch manches gar nicht so glauben. Vielleicht ging es ihnen dabei so. Aber wir wissen auch, in der damaligen Zeit gab es noch andere Gründe. Denn einer Frau glaubte man nicht. Eine Frau wurde noch nicht mal vor Gericht zugelassen als Zeugin, denn ihr Wort galt nichts rechtlich gesehen. Und diese Dokumente, die geschrieben sind, sind rechtliche Dokumente. Sie waren dafür verwendet worden, auch Dinge zu bezeugen, die in dieser Zeit passiert sind. Es wäre seltsam gewesen, wenn das irgendwie eine erfundene Märchen oder Story, eine Geschichte gewesen wäre, dass man in so ein Dokument die Frauen als Zeuginnen aufführt. Das ist ein sehr vermessener Versuch, die Dinge irgendwie echt und authentisch klingen zu lassen. Sie wären in der Luft zerrissen worden, sozusagen. Nein, die Frauen, ein weiterer Grund, warum wir wissen dürfen, das ist keine erfundene Geschichte, sondern das hat sich so zugetragen. Warum glaubte man den Frauen nicht? Naja, weil es halt nur Frauen waren. Leider hat sich auch in 2000 Jahren Menschheitsgeschichte dazwischen nicht alles verändert. Bis heute leiden manche Frauen darunter, dass sie ihnen nicht geglaubt wird. Sagt es ein Mann, wird es geglaubt. Sagt es eine Frau, wird es nicht geglaubt. Erst wieder in der Talkshow erlebt, wo das Gelächter bei den Männern war, als die Frau etwas sehr Gutes gesagt hat. Leider ist das immer noch so. Augen auf, auch wenn wir glauben, das ist nicht so. Das ist noch immer so, traurigerweise. 21. Jahrhundert, fast über 2000 Jahre später. Manches ändert sich eben nicht. Anderes hat sich gebessert. Da sind wir dankbar darauf und darüber. Gerüchte oder Geschichte? Ich lasse auch mal eine Frau zu Wort kommen, eine Dozentin an der Bibelschule Johanneum, die vor 2 Wochen ein Jugendevent begleitet hat. True Story, früher hieß es Jesus House. True Story, wahre Geschichte. Und sie hat einige kleine Facts über den Tod Jesus und die Auferstehung und die Umstände und das Umfeld darin weitergegeben, wie ich finde, in ganz schöner Art und Weise. Ich bin ein bisschen gesprungen, Carsten, nicht, dass du dich wunderst. Und wir sagen jetzt gleich, Film ab Auferstehung, ist da eigentlich was dran? Schöne Zusammenfassung, wie ich finde. Man muss aber gut folgen. Ist für junge Menschen gemacht worden. Ich hoffe, ihr könnt es gut verstehen. Wenn auch nicht alles. Das kommt später und wir sind jetzt hier. Ich hoffe, Film ab und ich hoffe, es klappt. Ton, Jesus.
Gibt es tatsächlich Leben nach dem Tod? Ich stand vor einiger Zeit am Grab einer Freundin und dachte, das hier ist falsch. Tod ist ein viel zu krasser Abbruch. Sie sollte leben. Als Christin glaube ich genau das, an ein Leben nach dem Leben. Und dass das Gefühl, der Tod kann nicht alles sein, stimmt, weil Jesus den Tod besiegt hat und ins Leben zurückgekommen ist. Vielleicht denkst du jetzt, ey sorry, was hat die geraucht? Ehrlich, kann ich verstehen. Aber als ich das für mich überprüft habe, war ich total überrascht, weil ich auf einmal gemerkt habe, an dieser Sache mit der Auferstehung ist mehr dran. Klar, damals gab es noch keinen Videobeweis, aber wir haben geschichtliche Hinweise. Ich muss also nicht meinen Verstand ausschalten, um das zu glauben. Spannend ist, es gibt etliche Leute, die über die Basic Facts von Jesu Leben berichten. Dass er gelebt hat, am Kreuz gestorben ist und dass 3 Tage später viele gesagt haben, wir haben ihn gesehen. Das wurde auch von nichtchristlichen Geschichtsschreibenden aufgeschrieben. Darum zweifelt daran auch kein Historiker und keine Historikerin wirklich. Und jetzt gibt es so ein paar Sachen, die den Sherlock Holmes unter uns auffallen. Erstens Frauen als erste Messenger. Die laut der Quellen die allerersten Zeugen von diesem krassen Ereignis waren, tada, Frauen. Na und, denkst du jetzt vielleicht? Fakt ist aber, damals galt das Wort von Frauen rein gar nichts. Vor Gericht zum Beispiel durften die gar nicht aussagen. Jetzt stell dir vor, du willst in so einer Gesellschaft eine Geschichte ausdenken, die jeder glauben soll. Niemals würdest du Frauen einen so wichtigen Job geben. Historikerinnen und Historiker sagen darum, das hätte sich niemand ausgedacht. Da muss also irgendwie was dran sein. Zweitens, das leere Grab. In den ersten paar Jahrhunderten war immer klar, das Grab von Jesus war wirklich leer. Wäre ja sonst auch easy gewesen, einfach den Leichnam hervorzuholen und zu sagen, sorry Leute, hier liegt Jesus und stinkt. Da ist die Frage, wieso war das Grab leer? Die Quellen sagen, dass die Römer gut trainierte, gut bewaffnete Soldaten davor gestellt haben, um das Grab zu bewachen. Und die mussten ihre Befehle ausführen, sonst wurden sie, zack, einen Kopf kürzer gemacht. Dass irgendwelche unbewaffneten Freunde von Jesus, die eine Religion gründen wollten, an diesen Soldaten vorbeigekommen wären, eher unwahrscheinlich. Drittens, der große Change bei den Freunden. Als Jesus gestorben war, waren seine Freundinnen und Freunde völlig fertig. Und dann plötzlich ist irgendwas passiert, das diesen Trauerhaufen total verändert hat. Sie wurden unfassbar mutig. Viele von denen waren einfache Fischer, aber plötzlich sind die in die ganze Welt gegangen und haben allen erzählt, Jesus lebt. Viele von denen haben sogar ihr Leben dafür gegeben. Klar sind Leute schon für Sachen gestorben, die fake waren, aber stell dir vor, du sitzt mit ein paar Freunden zusammen und du denkst dir so eine Story aus. Und wenig später kriegst du gesagt, also entweder du sagst jetzt endlich, dass das alles gelogen war, oder du wirst dem Löwen vorgeworfen. Also sorry, spätestens dann würdest du doch sagen, war alles nur ausgedacht. Hat aber keiner von denen gemacht. Die waren sich sicher, da ist wirklich was passiert. Jesus lebt. Und hey, wenn das stimmt, dann hat Jesus den Tod besiegt. Dann ist das Leben nach dem Leben nicht nur ein Wunschtraum, sondern wir können echt und wirklich hoffen. Das Beste kommt zum Schluss. Und geht jetzt schon los, hier und heute. Jesus lädt dich ein. Ich gebe dir echtes Leben, das selbst den Tod übersteht.
Ich fand das sehr schön zusammengefasst. Ich hoffe, ihr konntet, wie gesagt, folgen. Diese Veränderung, dieses armseligen Haufen, traurig, deprimiert, irgendwo versteckt hinter verschlossenen Türen, wie es berichtet wird. Und dann ziehen sie los, geben die Botschaft in alle Welt weiter, knüpfen ein faszinierendes Netzwerk, treffen andere, die Berichte kommen zusammen und die Hoffnung kommt zurück. Und dann kommt ja das ganz Entscheidende, was auch Paulus nur einige Jahre später vermutlich schon gelernt hat, nämlich dann, als er sich verändert, als er von diesem Verfolger der Christenheit zu diesem Verfolger von Christus sozusagen wird, ein Eiferer, ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus, als er dann sagt, im früh überlieferten Glaubensbekenntnis, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich euch auch empfangen habe. Das spricht dafür, dass es schon einige Zeit war. Er musste es lernen, dafür müssten es Menschen hören und schon formuliert haben, schon weitergegeben haben. Paulus war auch in der Tora-Schule, er musste es also von der Pike auf lernen. Und das spricht dafür, dass es nicht so viele Jahre später war, dass dieses frühe Glaubensbekenntnis eins der ersten Bekenntnisse war der Christenheit. Schon sehr, sehr nah nach Jesu Tod wurde also genau das festgehalten. Was hat er empfangen? Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift oder besser übersetzt nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und, das war ganz entscheidend für die Menschen damals, dass er gesehen wurde. Denn erzählen kann man vieles. Das konnte man damals genauso wie heute. Aber Augenzeugen, die den gesehen haben, das war nicht ganz so einfach zu widerlegen. Das heißt, er wurde von Kephas gesehen, von Petrus, danach von den Zwölfen. Falls ihr euch wundert, warum es einmal Elfen heißt und einmal Zwölfen, manchmal wurde die Zahl genannt und manchmal wurde nur diese Kategorie der Jünger genannt. Das waren vermutlich auch nicht 12 Jünger, sondern viel, viel mehr. Aber diese 12 Jünger standen symbolisch für die 12 Stämme Israels, deshalb auch immer die Rede immer wieder von den Zwölfen. Dort, wo die 11 genannt werden, zieht man eben Judas von Iskariot ab, der ja Jesus verraten hat, der andere Ziele hatte und sich umgebracht hatte. Daher redet der eine von den 11 und andere von den 12, je nachdem, was für einen Fokus er hatte. Warum wird Petrus genannt, Simon Petrus? Auch das finden wir in der Schrift. Sehr interessant. Man sagt ja manchmal, wer es glaubt, wird selig. Aber eben, es geht nicht nur um den bloßen Glauben, so wie wir manchmal Glaube verstehen. Eine Annahme von irgendwelchen Vermutungen. Ich glaube, morgen wird es regnen oder sowas. Ja? Sondern es geht um einen fundierten Glauben. Ein Glaube, der darauf basiert, was die Menschen erlebt, gesehen und bezeugt haben. Zwei Männer, die unterwegs waren, die plötzlich Jesus begegnet sind, es aber nicht wussten. Ich gehe mal zurück und habe so einen kleinen Screenshot gemacht. Und dann finden wir zwei Männer vor, die dann losspringen, als sie erkennen, das ist Jesus. Das muss Jesus sein. Sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Und dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, hier haben wir sie wieder, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wahrhaftig oder der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Simon Petrus, eine Schlüsselfigur in diesen Zeiten. Deshalb wurde er genannt. Auch wieder, ne? Die Frauen wurden natürlich nicht genannt. Die Frauen wurden, von denen wurde auch berichtet in diesem Bericht der zwei Männer, aber in etwas anderer Weise. Das finde ich auch immer so spannend, wie über die Frauen gelesen wird oder geschrieben wurde. Da heißt das nämlich, wir sind völlig aus der Fassung geraten, was die Frauen erzählt haben. Finde ich ganz spannend. Frauen können einen schon auch aus der Fassung bringen, das weiß ich auch. Aber das war nicht der Grund damals, sondern da heißt es in Lukas 24, 22, dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen es gesagt haben. Aha, aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Das ist schon interessant. Ne? Manche sagen, Jesus wurde gesehen, er ist erschienen, andere eben nicht. Und auch das macht die Historizität dieser Schriften aus. Während wir heute in unserem postmodernen Bild glauben, dass die Berichte alle gleich sein müssen, es war damals ein ganz wichtiger Faktor, dass die Berichte unterschiedlich waren. Und auch in dieser Kultur ging es weniger darum, ob das alles stimmt, ob das alles gleich formuliert wurde, ob da Widersprüche drin sind. Das war Menschen gar nicht wichtig in dieser damaligen Zeit. Ihnen war es wichtig, dass die Masse an Informationen, dass die Details, dass die genannt worden sind, dass die Dinge, die Vielzahl der verschiedenen Berichte da waren, das ist ein ganz anderes Argument und ein ganz anderer Faktor. Das verstehen wir heute auch nicht immer so, weil wir gerne das vollkommene Bild haben. Das war mitnichten die Zeit, in der Jesus gelebt hat und auch danach nicht. Vollständigkeit war kein Qualitätsbeweis, sondern es ging darum, dass vieles berichtet wurde und dass es auch überall aufgetaucht ist, dass es aus unterschiedlichen Ecken kam und dadurch auch eine gewisse Authentizität eben hatte. Dieses früh überlieferte Glaubensbekenntnis, da macht ja Paulus auch deutlich, dass er selber Jesus gesehen hat, dass er ihm erschienen ist. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, wir haben es vorher schon mal gehört, von denen die meisten noch heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus und danach von allen Aposteln. Ganz wichtige Zeilen, denn Paulus sagt so viel wie, wenn ihr mir nicht glaubt, dann fahrt zu denen, nehmt das Schiff, fahrt von Korinth rüber und nehmt das Schiff und geht dorthin und fragt sie selber. Die werden euch nichts anderes sagen als das, was ich euch sage. Paulus war sich so sicher, er konnte mit so einer Autorität auftreten, nicht weil er so toll war, er hat sich ja selber als Missgeburt bezeichnet, sondern weil er wusste, das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Ich stelle mich hier nicht hin und erzähle eine Lüge oder eine erfundene Geschichte, weil dann würde ich ganz schnell bei allen unten durch sein und dann könnte ich auch der Gemeinde in Korinth nichts mehr sagen. Nein, es stand nicht weniger als die Autorität auf dem Spiel. Deshalb wusste Paulus davon, es gibt Menschen, die leben noch immer. Und es gibt Menschen, auch ein wichtiger Hinweis, die sind schon tot. Also ist schon auch da einige Zeit vergangen. Dieses Glaubensbekenntnis, ein Grunddokument der damaligen Christenheit. Ein wichtiges Dokument, nicht nur weil es im Korintherbrief steht, sondern weil es auch immer wieder in den Evangelien vorkommt. Diese drei Dinge, er ist gestorben für unsere Sünden, er ist begraben und er ist auferweckt worden. Das ist interessant, wenn man das sieht, das kommt immer wieder eben vor und auch das zeigt, es war im Umlauf in der damaligen Zeit. Und wenn man jetzt überlegt, wie die Welt damals aussah und was für ein kleiner Haufen das war, von dem diese Bewegung ausgeht, dann kann man eigentlich vor Staunen den Mund nicht mehr zukriegen, dass so eine kleine, jetzt sage ich es mal so, sektiererische Gruppe, die irgendwie an den Messias geglaubt haben, denn mehr war das nicht, Israel war eh nicht riesig, ist auch nicht groß, ne? War damals auch nicht größer, dass da eine Bewegung ausging mit Mut und Kraft und Überzeugung, die sogar, wir haben es kurz in diesem Video gesehen, die sogar im Angesicht des Todes gesagt haben, Jesus lebt. Er ist begraben worden, er ist gestorben, begraben worden und ist auferstanden. Das bezeugen wir. Sie bezeugen nicht irgendeine nette Geschichte, sondern ihren Glauben. Deshalb, wer es glaubt, wird selig. Glaube bedeutet kein Sprung in die Dunkelheit, keine irrationale Leichtgläubigkeit, keine Überzeugung gegen den Augenschein und gegen den Verstand. Er bedeutet Überzeugung im Licht historischer Fakten, in Übereinstimmung mit dem Augenschein auf der Grundlage von Zeugenaussagen. Dr. George Eldon Ladd hat das formuliert, ein Theologe im 20. Jahrhundert, gestorben auch schon, der das Neue Testament auch erforscht hat. Es gibt viele Theologen und Theologinnen, die das getan haben. Und durch die Bank ist es Konsens, dass da irgendwas passiert sein muss, das die Menschen verändert hat. Dass diese einfachen Menschen zu großartigen Hoffnungsträgern und Hoffnungsträgerinnen für Jesus und die Botschaft des Evangeliums gemacht hat. Wir reden von einem ziemlich rübelhaften Haufen, wie wir sie ja auch in den Berichten der Evangelien sehen. Petrus, einer, der manchmal ein bisschen zu schnell war mit den Worten und die Taten kamen dann nicht immer hinterher. Und gleichzeitig denke ich, ach, wie authentisch, so sind wir ja manchmal auch. Wir haben viel zu sagen und dann manchmal steht auch nicht so dahinter. Dann braucht es wieder die Vergebung Jesu und wir gehen weiter. Da wird es auch lebendig, was Paulus auch sagt, dass Christus mir erschienen ist, dass ich durch Gottes Gnade das bin, was ich bin, mit all dem, was ich eigentlich von mir halte. Nämlich, wir haben es vorher gehört, auch in dieser Stelle in 1. Korinther 15, ich halte mich selber für eine Missgeburt. Das ist ziemlich dramatisch und tragisch ausgedrückt, aber so hatte Paulus von sich gedacht. Denn was hat er getan? Er hat das Liebste, das Teuerste, das Wertvollste verfolgt. Er hat die Menschen ins Gefängnis geworfen, sie brutal auspeitschen lassen, sie allen möglichen Dinge ausgeliefert. Und dafür, dass er trotzdem von Gott gebraucht wurde, dass er die Gnade Gottes erlebt hat, dass er selbst ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesus sein durfte, dass er nicht verdammt wurde, dass er in seinen Augen hätte er den Tod verdient gehabt, dass das alles nicht passiert ist, das hat ihn zu der Überzeugung gebracht, zu der er dann kam. Also ganz wichtig, Glaube hat etwas mit historischem Faktencheck zu tun. Und wer wirklich wissen will, was damals passiert ist, der macht sich auf die Suche. Das haben schon viele andere Menschen gemacht. Viele Menschen, die geglaubt haben, da gibt es noch nicht mal einen Gott, haben sich auf die Suche gemacht. Wer wirklich ehrlich danach fragt, wird sich nicht nur abgeben müssen mit Sätzen, das musst du halt glauben. Wie oft habe ich das in meiner Kinder- und Jugendzeit gehört? Auch gerade in Kreisen wie diesen, das musst du halt glauben. Nein, das ist zu wenig. Ich möchte auch nicht meinen Verstand, meine Vernunft abschalten und da vorne da draußen an der Garderobe abhängen oder einfach nur den Lichtschalter ausmachen und im Dunkeln tappen und blind gehorsam glauben. Nein, ich möchte, dass mein Glaube fundiert ist. Ich möchte, dass mein Glaube etwas hergibt dort, wo er auch in der Gefahr steht, diskutiert zu werden und wo wir austauschen müssen darüber. Ich möchte auch kritischen Anfragen und dass mein Glaube kritischen Anfragen standhält. Denn das tut er. Das tat er damals. Paulus konnte das deutlich sagen und schreiben. Historischer Faktencheck, eine Zusammenfassung von so vielen Dingen, die in diesem Umfeld des leeren Grabes und auch der Kreuzigung passiert sind. Viele Dinge, die nicht mehr angezweifelt werden, vor allem, weil die Alternativen dafür fehlen. Die Alternativen, die man sich gesucht hat, die passen nicht. Halluzination bei den Jüngern, eine Auferstehung ins Wort, ins sogenannte Kerygma oder in Gedanken, irgendwas Spirituelles. Nein, das trägt nicht. Die Menschen mussten etwas erlebt haben, gesehen haben, das sie dann mit aller Leidenschaft, mit dem Preis ihres Lebens bezeugen konnten. Etwas, was sie verändert hat von Grund auf. Deshalb nicht wer glaubt allein wird selig, sondern wer glaubt und schaut wird selig. Auferstehung ist keine bloße Glaubensfrage. Sie ist im Licht historischer Fakten zu verstehen. Und dann kann ich die Dinge auch anders sehen. Aber sie ist dazu eine Lebensfrage und eine Erlebensfrage. Es wurde gesehen, deutlich betont, immer wieder, es wurde gesehen, er wurde gesehen. Seht meine Hände und Füße an, sagte Jesus den Jüngern. Fasst mich an und überzeugt euch selbst. Da waren genug dabei, die gesagt haben, was erzählst du da? Das kann nicht sein, du bist ein Gespenst, du bist ein Geist, was auch immer. Halluzination, Fata Morgana, was ist hier passiert? Wir wünschten uns so sehr, dass du lebst. Auch das sind Thesen, die im Umlauf gebracht werden. Ach, die Jünger waren so down, die wollten unbedingt Jesus wiedersehen. Deshalb haben sie ihn im Geist gesehen. Nein, er sagt, fasst mich an, überzeugt euch selbst. Vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen und waren außer sich vor Staunen. Und am Ende steht genau das. Es wird niemals 100%ig bewiesen sein, was damals passierte. Dafür fehlt uns die Zeit. Und dafür steht die Zeit dazwischen. Wir können ja nicht zurückreisen und gucken. Ja. Aber wir können ganz viele Indizien finden. Ganz viele interessante Facts, die uns zeigen, da kann was dran sein. Vielleicht auch dann, wenn man zweifelt. Und am Ende steht das Staunen, das Erleben. Und am Ende steht genau das dran. Wenn du Jesus, den Auferstandenen, in dir erleben darfst, dass er bei dir ist, dass er dir Kraft gibt, Tag für Tag. Wenn du ihn erleben kannst, in den kleinen und den großen Momenten des Alltags, dann kannst du mehr und mehr, zeigt sich dann in deinem Leben, dass du daran glauben und darauf vertrauen kannst. Es geht auch um die Frage des Erlebens. Es ist eine Lebensfrage. Auferstehung ist nicht nur eine schöne Geschichte und auch das Umfeld darin, sondern es wird dann lebendig, wenn es bei dir passiert. Wenn du darauf vertraust, dass der Auferstandene lebt und dass er in dir eine Kraft entfesseln kann, entfachen kann, eine Leidenschaft, einen Mut, eine Tapferkeit, wie die Menschen damals es erlebt haben. Wenn er in Momenten des Dunklen, des Schwarzen, und wir kommen, Karfreitag, Karsamstag, dunkle, leere Tage in der damaligen Zeit, da ist keine Hoffnung da. Wir sind ja Karsamstag schon immer fast am Ostern feiern. Ne? Damals gab es nichts zu feiern. Da war nur Leere da. Es war Sabbatruhe und dazu war eine Todesstille. Alle, die auf ihn schauen werden, und deshalb auch dieser Satz, wer glaubt und schaut, wird selig. Alle, die zu ihm schauen werden, werden strahlen vor Freude. Das wünsche ich mir bei allem Hin und Her, bei allen Anfragen, die wir vielleicht uns manchmal selbst auch stellen. Aber ich kann euch nur sagen, lest die Berichte sorgfältig, wenn ihr da auf die Suche macht. Lest die Widersprüche, die bei euch da aufkommen. Lest die Zweifel, die bei euch aufkommen. Lasst es sacken, was da alles geschrieben ist. Historikerinnen und Historiker aller Zeiten haben deutlich gemacht, es muss etwas dran sein. Wir kommen an mancher Stelle einfach nicht weiter. Manche haben den Schritt gewagt und dann gesagt, und jetzt wollen wir auch kleine Schritte des Glaubens, des Vertrauens wagen. Jetzt wollen wir herausfinden, ist es wirklich so, dass es stimmt, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er gestorben ist, dass er begraben wurde und auferstanden ist. Dann hat das Auswirkungen bis in die heutige Zeit hinein. Denn dann ist auch der Tod und alles, was damit zu tun hat, nicht das Ende in dieser Welt. Dann gibt es ein Leben nach diesem Leben. Dann fängt das Schönste, wie wunderbar ist es geschrieben, auch gerne nachzulesen, erst später noch an. Und dann dürfen wir aber das schon, die kleinen Funken darin, heute schon leben. Das wünsche ich mir, dass wir darüber immer wieder in Staunen kommen. Und am Ende kann man dann eben auch freudestrahlend rausgehen und sagen, ja, mit voller Überzeugung, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, da ist was dran. Gerüchte oder Geschichte? Glaubensfrage? Auferstehung ist mehr als das. Es ist ein Fakt und dahinter steht die Botschaft. Davor steht die Botschaft. Wurde gesagt, wurde weiterverbreitet, wurde bezeugt und gesehen. Und es ist eine Lebensfrage. Ich wünsche dir, dass du das Staunen nicht verlernst. Bei all den Fakten, bei all dem Widersprüchlichen oder manchem, was dir auch Vertrauen schenkt. Verlerne das Staunen nicht über diese Botschaft, über diesen Jesus. Amen. Ich bete und dann singen wir ein Lied.